Bist du bereit, 10 Tage tief in die Jivamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ist das noch Yoga? Fragezeichen. Der Podcast, in dem ich versuche, wie es ja auch im Titel heißt, vom Suchen und Finden der Erleuchtung zu berichten. Das heißt, möglichst von allen Aspekten. Nichts zurückzuhalten, nichts einfach nur schön zu reden, sondern Dinge zu teilen, die mir auf meinem Weg begegnen, die hilfreich für mich waren, aber auch vielleicht die Dinge, die für mich nicht hilfreich waren. Und dann hoffentlich dadurch natürlich Impulse zu setzen, die irgendwie Austausch fördern. Auch wenn wir uns hier auf dieser Plattform nicht direkt austauschen können, so kannst du dich doch wiederum mit anderen austauschen, die vielleicht entweder auch meinen Podcast gehört haben oder mit denen du vielleicht eine Folge geteilt hast oder die überhaupt zu ähnlichen Themen schon Gedanken haben. Denn Austausch und gegenseitige Inspiration halte ich für eines der absolut wichtigsten und hilfreichsten Dinge auf unserem Yoga-Weg. Das Thema heute ist eigentlich eher eines, das zu der Kategorie gehört, die wir vielleicht versuchen, öfter mal auszublenden. Es geht nämlich um Hindernisse auf dem Yoga-Weg. Keine Hindernisse, die ich mir jetzt ausgedacht habe, auch wenn ich einige von denen mit Sicherheit schon mal erlebt habe und mir sie in verschiedenen Formen begegnet sind, vielleicht dir ja auch, das wirst du gleich feststellen, sondern die 5 Hindernisse, die Patanjali in seinem Yoga-Sutra aufgelistet hat. Weil es mir in letzter Zeit immer wieder begegnet ist, möchte ich es hier mal einschieben. Das Yoga-Sutra ist ein Text, der heutzutage sehr populär ist und in vielen, vor allem nicht-indischen Yoga-Strömungen einen großen, großen Stellenwert hat. Und dieser Text ist ein ganz wunderbarer Text und er ist reich an Informationen und Input und Perspektivwechseln. Und gleichzeitig ist das Yoga-Sutra nur Teil einer Yoga-Strömung, die im Laufe, wie wir heute wissen, wahrscheinlich mehrerer tausend Jahre entstanden sind, die sich immer wieder beeinflusst haben, die voneinander abschreiben, die sich auch damals schon gegenseitig inspiriert haben. Und dennoch ist es eben ein Blickwinkel, der sich unter anderem vielleicht unterscheiden kann von einem Yoga-Weg, der viel früher da war oder der vielleicht etwas später entstanden ist als das Yoga-Sutra. Ich halte es deswegen für so wichtig, weil mir häufig, zum Beispiel unter Instagram-Posts, Kommentare begegnen, die sagen, nein, das kann man, dies und jenes kann man nicht machen, weil Patanjali hat was anderes gesagt. Das mag sein, aber Patanjalis Yoga Sutra ist nicht der einzige Text, den wir kennen und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, die wir gar nicht kennen, von dem wir keine Quellen haben, der über Yoga spricht und, das kennst du auch schon von mir, der Yoga hat sich schon immer entwickelt und wird sich auch immer weiterentwickeln, je nachdem, in welchem Kontext der Welt der Gruppen von Menschen, der Communities und so weiter, er gerade da ist. Die 5 Hindernisse, die Patanjali in seinem Yoga-Sutra im 2. Kapitel nennt, bezeichnet er als Kleshas. Und Kleshas könnte man wörtlich übersetzen als alles, was Leid bringt. Alles, was Leid bringt. Und das ist wichtig zu verstehen, denn es sind keine Hindernisse, die man einfach so aus dem Weg schieben kann, sondern vielleicht ist es eher Patanjalis Erinnerung daran, zu sagen, okay, pass mal auf, ich weiß, du, der jetzt gerade meinen Text liest, du bist wahrscheinlich auf dem Yoga-Weg und es ist hilfreich zu wissen, welche Dinge dabei auftauchen könnten, die dich vom Yoga, von Samadhi, wie er es bezeichnet, also von dem absoluten Einssein, zurückhalten könnten oder die dich weiter davon wegbringen könnten, um aufmerksam zu sein und achtsam zu sein mit diesen Dingen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein ganz wunderbarer Anstoß, dass wir uns diese fünf Sachen in unserem eigenen Leben anschauen. Ich denke sowieso, denn die erste Frage, wenn ich zumindest an Hindernisse denke oder wenn ich von Hindernissen höre, vielleicht geht es dir ja auch so, die mir in den Sinn kommt, ist natürlich zuerst mal, okay, das sind die fünf Hindernisse, wie bekomme ich die los? Wie kann ich die jetzt endlich aus dem Weg räumen? Ja, wie spielen die jetzt einfach keine Rolle mehr? Und Patanjali gibt uns dafür auch einen Tipp, aber ich glaube, der allererste Schritt, wenn wir mit Hindernissen arbeiten und mit diesen Kleshas, der mir am meisten geholfen hat, ist erst einmal, sich bewusst zu werden, wo, an welchen Momenten meines Daseins spielen diese Kleshas überhaupt eine Rolle? Ja, wo poppen sie auf? Und was machen sie mit mir? Vor allem natürlich in der inneren Welt. Denn diese ganzen Hindernisse, diese ganzen fünf, die ihr nennt, die haben eigentlich mit der äußeren Welt nicht so viel zu tun, wie immer natürlich, sondern vor allem mit dem, und das ist ja Patanjalis Steckenpferd, wenn man das so sagen will, mit dem, was in uns drin passiert und was unser Geist damit macht, was unser Chittam, der Teil in uns, der die Welt wahrnimmt, damit macht und welche Vrittis, welche Bewegungen dann dort in diesem Chittam passieren und auftauchen. Lass uns erst einmal dieses Sutra, das diese fünf Kleshas beschreibt, chanten. Du kannst dir gerne den Text dazu nehmen, wenn du bei Google einfach eingibst fünf Kleshas, dann findest du es ganz schnell oder im zweiten Kapitel vom Yoga Sutra findest du es auch. Oder du hörst einfach zu, wir singen es in Ruf und Antwort. Ich singe ein Wort vor und dann kannst du nachsingen. Avidya, jetzt du. Avidya. Asmita, Asmita, Raga, Raga, Dvesha, Dvesha, Abhinivesha, Abhinivesha, Klesha, Klesha. Kleshas sind Avidya, Asmita, Raga, Dvesha und Abhinivesha. Ich fange mal ganz hinten an und ich erkläre dir auch gleich warum. Abhinivesha in ganz vielen Interpretationen interpretiert als die Angst vor dem Tod. Anders und vielleicht etwas wörtlicher ausgedrückt, das Nichtwollen, das Festhalten an der physischen Form. Also dann anders ausgedrückt, das Nichtwollen, dass diese physische Form vergeht. Das Anhaften zum Beispiel an der physischen Form meines Körpers und daraus entsteht dann die Sorge, dass dieser Körper vergeht, dass er stirbt. Abhinivesha. Manchmal heißt es ja in modernen Psychologien, dass die Angst vor dem Tod vielleicht eigentlich die Angst ist, die hinter allen anderen Ängsten steht. Aber manchen Ängsten ist uns klar, vielleicht die Flugangst. Haben wir Angst, abzustürzen und dann unseren physischen Körper zu verlieren. Oder vielleicht auch die Angst vor Enge. Die Angst, dass wir nie wieder aus so einem engen Raum herauskommen, die womöglich dann dazu führt, dass wir dann da drin verhungern, verdursten und unseren physischen Körper verlassen und unser physischer Körper stirbt und so weiter. Bei anderen Ängsten ist uns das nicht immer so ganz klar. Ja, vielleicht Angst vor Spinnen noch eher, vielleicht greift uns die Spinne an, ist giftig, beißt uns und wir sterben dann an diesem Biss. Aber es gibt natürlich viele ungerichtete Ängste, bei denen uns das auf den ersten Blick nicht so bewusst ist. Wenn du aber wirklich auch bei einer kleinen Sorge oder Furcht mal anfängst zu fragen, was wäre eigentlich, wenn das eintritt? Und dann kommt dir irgendeine Antwort und dann nimmst du diese Antwort wieder und fragst, was wäre, wenn das eintritt? Am Ende so einer Kette, unweigerlich, kommt man meistens immer beim Tod an, bei der Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, vor dem Nicht-mehr-Existieren. Und das kann für unser kleines Selbst und für unseren Verstand sehr, sehr wertvoll sein, diese Erfahrung mal zu machen auf so einer intellektuellen Ebene. Raga und Dvesha sind, könnte man sagen, ein Gegensatzpaar. Dvesha bedeutet etwas überhaupt nicht zu mögen. etwas, was wir gar nicht haben wollen. Und das kann in seiner extremen Form bis zum Hass führen, also starke Abneigung. Raga, das Gegenteil davon, ist eine starke Zuneigung. Und die kann in ihrer übertriebenen Form ausgedrückt eine Sucht sein. Etwas, ohne das wir dann wirklich einfach nicht mehr sein können. Und ich weiß das jetzt gerade nicht mehr, in welchem Buch ich das erste Mal gelesen habe, aber ein Beispiel, was ich so wunderbar finde, weil es so großartig banal scheint und aus dem Leben gegriffen, vor allem wenn wir an Yoga Sutra denken und an diese großartigen, komplexen, philosophischen Themen oder esoterischen und mystischen Themen. Und dann kommt jemand der und sagt, naja, okay, ist alles schön und gut, aber diese ganze Sache fängt ja schon an, wenn wir das nächste Mal uns einen veganen Eisladen suchen und uns so sehr auf das vegane Vanilleeis gefreut haben und es ist nicht mehr da. Und ausschließlich noch Schoko, das Gegenteil. Das, was wir nun überhaupt gar nicht mögen. Ja, was machen wir dann in diesem Moment? Also wir haben das Raga, diese Präferenz für das Vanilleeis, die Abneigung, the Vesha, gegen die Schokolade, haben uns den ganzen Tag drauf gefreut und dann ist es nicht mehr da. Was tun wir dann? Ja, beschimpfen wir die Person, die das Eis verkauft und geben der Person diese Schuld? Geben wir der Person die Schuld, die uns vielleicht zu diesem Eisladen hingebracht hat? Wir wären zu einem ganz anderen gegangen, die Person wollte unbedingt da und jetzt haben wir es, das Vanilleeis ist nicht da. Beschimpfen wir die anderen Menschen, die unser geliebtes Vanilleeis aufgegessen haben und die jetzt daran schuld sind, dass es nicht mehr da ist und so weiter. Ja, eine Vielzahl von Möglichkeiten, die es geben könnte, kann man auch mal im Kopf durchspielen oder einfach das nächste Mal beobachten, wenn es soweit ist, auch wenn es kein Eis ist. Ja, du kennst solche Situationen und diese sind doch so wunderbar, wenn wir sie in dem Moment, das wäre vielleicht, für mich zumindest, eher fortgeschritten oder zumindest im Nachgang beobachten können und mal schauen können, was hat unser Geist da alles gemacht? Sind wir wütend geworden, ärgerlich geworden, haben wir rumgeschrien, haben wir vielleicht angefangen zu weinen, sind wir unsicher geworden, was haben wir gemacht? Und es erstmal einfach nur wahrzunehmen, ohne gleich die ganzen nächsten Schritte zu gehen, sondern nur zu schauen, wo gibt es diese Ab- und Zuneigung in unserem Leben überhaupt? Und manchmal, das ist meine Erfahrung, wenn wir diese Dinge wahrnehmen können, dann verschwinden sie manchmal schon von ganz allein oder werden zumindest etwas weicher und etwas leichter. Asmita, Asmin bedeutet Ich Bin. Und Asmita ist das Ich Bin Sein. Eine Übersetzung, die erstmal gar nicht so schlecht klingt. Ja, Ich Bin. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Gar nichts mehr zu werden, zu machen, zu verändern, sondern nur noch im Ich Bin zu sein, in einem Seinszustand. Und Asmita ist aber beschrieben dann von Patanjali als eine Überidentifikation mit dem kleinen Selbst. Anders ausgedrückt der Egoismus. Und um den ranken sich ja auch so viele verschiedene Mythen von, wir müssen unser Ego unbedingt loswerden, bis hin zu, wir müssen unser Ego über alle Maßen ausdrücken. Ja, wir müssen uns entfalten. Wir wollen zeigen, wie individuell wir sind. Mit anderen Worten, wie anders wir sind im Vergleich zu allen anderen. Und beides sind natürlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Zwei Seiten des Egoismus. Eine große Zurückhaltung, nach innen gekehrt sein, ein sich zurückziehen, sich klein machen, sich zu schämen, sich Dinge nicht zu trauen oder genau das Gegenteil davon. Und beide Extreme, wenn wir an die Idee von Yoga denken, dann gibt es hier oft den Vorschlag, immer einen Mittelweg zu finden, sind wahrscheinlich nicht sehr hilfreich auf dem Weg zur Balance, zu Yoga. Aber auch hier ist der erste Schritt, erst einmal zu schauen, welche Seite denn in dir vielleicht am präsentesten ist und dann damit anzufangen zu arbeiten. Asmita. Das fünfte und letzte, warum habe ich das als letztes gestellt, obwohl es in der Reihe als erstes ist, ist Avidya. Vidya bedeutet Wissen. Avidya, das kurze A macht das Ganze zu einem Gegenteil, ist das Unwissen oder das falsche Wissen. Und es heißt, dass Avidya eigentlich der Ursprung all der anderen vier Kleshas ist. Denn weil wir das Gefühl haben, Patanjali sagt, Avidya ist, dass wir das, was eigentlich vergänglich ist, als Unendliches wahrnehmen. Also zum Beispiel unseren Körper. Ja, wir nehmen die ganzen Dinge, die vergänglich sind, unser Alter, unser Name, unser Aussehen, unser Wissen, unser Besitz, unsere Freundinnen, unsere Familien, unsere Probleme, unsere Krankheiten. Das denken wir, dass das alles ist, was wir sind. Damit identifizieren wir uns und wir denken, das ist, that's it. Es gibt nichts anderes. Und dieser Irrglaube, dieses falsche Wissen führt dann zu einer Überidentifikation mit unserem kleinen Selbst, Asmita. Es führt daraus zu Präferenzen, zu Abneigungen, Raga und Dvesha. Und damit natürlich auch ein Anhaften an diesem, weil wenn wir denken, oh Gott, das ist alles, was wir sind, dann wollen wir natürlich auf keinen Fall, dass das irgendwie vergeht, Abhini Vesha. Und Avidya, so heißt es, sei das größte Gift der Yoga-Praktizierenden, was es zu überkommen gilt, was es aufzulösen gilt. Und das Gegengift zu Avidya sind dann all die verschiedenen wundervollen Yoga-Praktiken, die wir heutzutage kennen und die im Laufe von Hunderten und Tausenden Jahren mit uns geteilt worden sind und die uns heute als großer yogischer Werkzeugkasten zur Verfügung stehen. Patanjalis Tipp, mit diesen fünf Kleshas umzugehen, ist zu meditieren, sich in Aufmerksamkeit zu üben und zu schauen, wo kommen sie eigentlich her, zum Ursprung dieser Dinge zu gehen. Also vereinfacht gesagt, eigentlich ist auch sein Tipp, erst einmal Aufmerksamkeit darauf zu richten, nicht gleich irgendwas zu machen, sondern sie wahrzunehmen, sodass sie dann sich in ihren Urzustand zurückführen können, in ihren Samen, aus dem sie entstanden sind. Und dieser Sanskara-Samen, karmische Samen, der lässt sich dann viel einfacher in Luft auflösen. Ich hoffe, dass dich die Folge inspiriert hat, dich mit dem Yoga Sutra insgesamt auseinanderzusetzen, mal wieder ein Yoga Sutra Buch aufzuschlagen, mal zu schauen, was verschiedene AutorInnen zu diesen Kleshas sagen. Und natürlich hoffe ich, dass auch praktische Impulse dabei waren, die deiner Yoga-Praxis und vielleicht auch für dein ganzes Leben hilfreich sein können. Ich freue mich wie immer über dein Feedback hier auf der Plattform, auf der du den Podcast hörst oder auf YouTube vielleicht auch siehst und wenn du den Podcast mit anderen teilst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.